Herzlich willkommen beim Podcast Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen. Mein Name ist Sarah Siebert und ich spreche mit Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Markus Völling, den ich mir ausgesucht habe, nicht nur, weil er mein ehemaliger Kollege ist und ich mich sehr freue, dass er mal wieder hier ist, sondern auch, weil er eine ungewöhnliche und spannende Karriere wahrscheinlich vor sich hat, die im geisteswissenschaftlichen Bereich etwas ungewöhnlich ist. Wie sich Markus selbst im Oldenburger Land verortet und einiges mehr, darum soll es heute gehen. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Markus, wie bezeichnest du dich selbst in beruflicher Hinsicht? Was ist dein Job?
Im Moment ist es Historiker und Doktorand.
Magst du uns dein Alter verraten?
Ja, ich bin jetzt gerade noch 27.
Bist du hier im Oldenburger Land aufgewachsen oder wo kommst du denn eigentlich her?
Nee, aufgewachsen bin ich hier nicht. Ich komme eigentlich aus dem Landkreis Nienburg-Weser und bin dort in einem kleinen, netten 500-Einwohner-Dorf aufgewachsen. Das heißt Büren.
Das ist bei Nienburg, richtig?
Ja, ganz genau. Genau.
Da bist du dann auch zur Schule gegangen, nehme ich an.
Genau, da bin ich zur Schule gegangen, habe dort mein Abi gemacht und bin dann zum Studium schon direkt auch weggezogen eigentlich.
Mhm. Und wohin bist du gezogen?
Ich bin nach Osnabrück gegangen, habe dort ein Jahr lang Wirtschaftsrecht studiert, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Fall ist und dass ich damit auch überhaupt nicht klarkomme. Und habe mich dann endlich getraut, auf Geschichte und Politik zu wechseln und habe dann von 2015 bis 2020 in Osnabrück Geschichte und Politik im Bachelor studiert.
Wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Als du Abitur gemacht hast in der Oberstufe, was hattest du denn da für Zukunftsvisionen? Was hast du gedacht, was du mal werden willst oder in welche Richtung du gehen würdest?
Also da hatte ich schon gedacht, dass es bei mir eher so im juristischen Bereich bleibt. Hatte da auch Praktika gemacht und so weiter. Und erst im Studium habe ich dann eigentlich gemerkt, dass das wirklich nichts für mich ist. Und Geschichte war schon immer etwas, was mich sehr interessiert hat. Und dann habe ich für mich entschieden, das auch zu meinem Beruf dann zu machen.
Okay. War das eine leichte Entscheidung?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich damit schon schwer getan, aber ich habe auch wirklich einfach gemerkt, dass ich mit Wirtschaftsrecht nicht glücklich werde. Und was mich davon so ein bisschen abgehalten hat, direkt Geschichte zu studieren, ist diese unsichere Zukunftsperspektive, die man ja dann doch hat, weil man nicht auf ein bestimmtes Ziel hin studiert, sondern man studiert das und muss hoffen, dass sich während des Studiums ein bisschen was ergibt oder die Augen offen halten. Mhm. Und ja, das war halt so ein Risikofaktor, den ich erst später angenommen habe. Mhm. Und nicht direkt von vornherein, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, gleich Geschichte zu studieren. Ja, das habe ich mich einfach nicht getraut.
Ja gut, Jura, Wirtschaftsrecht, das klingt erstmal nach einem sicheren Weg, sichere Karriere.
Wobei ich da auch im Studium immer wieder gesagt bekommen habe, dass das gar nicht so ist, wenn man Wirtschaftsrecht studiert, weil man dann zwischen den Stühlen Wirtschaftswissenschaften und Jura sitzt und entweder Wirtschaftswissenschaftler oder Juristen eingestellt werden.
Okay.
Aber nicht unbedingt Leute, die sowas dazwischen irgendwie studiert haben. Das hat die Entscheidung, auf Geschichte zu wechseln, dann auch wieder ein bisschen erleichtert.
Okay, also du hast es dann ein Jahr lang probiert, hast gemerkt, das ist nichts für mich. Genau. Und dann hast du gesagt, na gut, dann mache ich jetzt mein Interesse zum Beruf, komme, was wolle.
Ganz genau, ja.
Und was kam?
Erstmal kam der Bachelorabschluss dann.
Den hast du in Osnabrück gemacht?
Genau, den habe ich dann in Osnabrück gemacht, im Bereich Geschichte und Politik.
Warum eigentlich Osnabrück?
Das kam wegen der Entscheidung, Wirtschaftsrecht zu studieren, weil man das da ganz gut machen konnte an der Uni. Und ich wollte dann aber für Geschichte und Politik nicht wieder wechseln und bin dann Osnabrück geblieben und hatte da auch wirklich eine sehr schöne Zeit, das muss ich echt sagen. Mhm. Das hat mir gut gefallen da.
Osnabrück ist auch eine schöne Stadt.
Ja, auf jeden Fall.
Ist aber nicht das Oldenburger Land.
Ist nicht das Oldenburger Land.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sprechen jetzt noch ein bisschen über dich und deinen Werdegang. Du bist dann doch nach Oldenburg gegangen zum Studieren aus Osnabrück. Auch wegen des Studiums oder gab es noch andere Gründe?
Nee, in erster Linie auch wegen des Studiums. Ich war dann wieder auf der Schiene, dass ich dann gerne auf ein Ziel hin studieren würde. Habe mich dann für Museum und Ausstellung entschieden, um eben halt im Museum dann später arbeiten zu können und da ausgebildet zu werden.
Und das ist ja ein sehr spezieller, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ein sehr spezieller Studiengang mit ziemlich hohen Voraussetzungen, wo man gar nicht so einfach reinkommt. Ne? Da muss man sich bewerben mit so einem Text, so eine Art Motivationstext,
ganz genau. Da ist ein Motivationsschreiben für notwendig und man muss Praktika vorweisen im Museumsbereich und so. Das hatte ich Gott sei Dank in meiner Zeit in Wirtschaftsrecht gemacht, weil ich dann im letzten Wirtschaftsrechtssemester gesagt habe, okay, das mache ich hier auf jeden Fall nicht weiter, dann mache ich lieber Praktika und habe dann ein 6-wöchiges Praktikum im Museum gemacht.
Ah, oh, in welchem denn?
Bei uns in Nienburg im Stadtmuseum.
Ach.
Genau. Und die Ortstudienort, die Wahlstudienort Oldenburg fiel eigentlich in erster Linie wegen des Masterstudiengangs, weil man Museum und Ausstellung zumindest hier im Nordwesten nur in Oldenburg studieren kann. Mhm. Es gibt noch ein ganz paar andere Orte, aber die sind dann schon wieder sehr weit weg. Das wollte ich nicht.
Das ist ja ein sehr praxisorientierter Studiengang, ne? Wo man auch selber als Studierender schon sich mit Ausstellungskonzeptionen befasst und auch schon erste Ausstellungen umsetzt, wenn ich das
ganz
richtig
genau,
sehe. Ne?
Ganz genau. Das hatten wir unter Corona-Bedingungen damals abzuleisten und haben uns für eine Online-Ausstellung entschieden.
Stimmt, genau. Kurz zur Jahreszahl. Das war so um 2020, wo du hierher gewechselt bist.
Genau,
ne?
2019 habe ich den Master schon angefangen, dann studienbegleitend zum letzten Bachelorsemester und habe diese Ausstellung mit meinen Kommilitonen durchgeführt 2021. Mhm. Und im Februar 2023 habe ich dann den Abschluss gemacht hier.
Naja. Genau. Sag uns ruhig gerne, was das für eine Ausstellung war.
Da ging es um Minimalismus im Kleiderschrank. Also was für Kleidungsstücke machen mir wirklich Freude, was kann weg? Einfach so ein bewusster Umgang mit Kleidung und möglichst nur das im Kleiderschrank haben, was man braucht. So mit diesen Thematiken haben wir uns befasst.
Okay. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema, ne? Minimalismus überhaupt.
Ganz genau.
Kleidung gegen Kleiderverschwendung. Gibt es die noch zu sehen irgendwo, wenn es eine Online-Ausstellung ist?
Wir haben, meine ich, die Domain für 5 Jahre gemietet. Das heißt, sie müsste noch bis nächstes Jahr zu sehen sein.
Dann würde ich nachher gerne in den Shownotes den Link einfügen, dass, falls sich jemand dafür interessiert, natürlich auch da mal nachgucken kann. Du hast während deines Studiums auch praktische Erfahrung gemacht. Würdest du das schon als Berufserfahrung bezeichnen, so Praktika oder Ausstellungen generieren? Oder war sozusagen die echte, in Anführungszeichen, Arbeitswelt für dich noch sehr fremd?
Nee, es war insgesamt schon sehr fremd, weil Praktika ja wirklich zeitlich sehr begrenzt sind. Meistens ja so um die 6 Wochen und da hat man sich gerade eingearbeitet und ist dann im Prinzip auch schon wieder fertig mit dem Praktikum. Deswegen ist das von der Arbeitswelt aus meiner Sicht schon relativ weit noch entfernt gewesen.
Dann hast du ja im Prinzip deine erste Arbeitserfahrung bei der Oldenburgischen Landschaft gemacht.
Ja,
Spoiler.
Ganz genau.
Genau, dann erzähl gerne mal, wie bist du denn hier zu uns gekommen und was hast du hier gemacht?
Genau, also ich bin damals noch im Studium auf das Projekt Unpolitische Orte aufmerksam geworden, was ja hier in der Oldenburgischen Landschaft angesiedelt war. Und habe bei uns im Schwarzen Brett eine Stellenanzeige gesehen und habe gedacht, okay, Politik und Sport, das ist eigentlich genau das, was mich interessiert. Und Sportstätten fand ich auch schon immer interessant, einfach so als architektonische Landmarks. Mhm. Und habe mich dann hier beworben und wurde tatsächlich auch genommen und habe dann von Juli 2021 bis zum Masterabschluss eben als studentische Hilfskraft und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter bis März 2024 genau hier gearbeitet.
Ist schon so lange her.
Ja, man muss immer mit den Zeiten gucken, dass man nichts Falsches macht. Genau, aber fast 3 Jahre lang war ich hier eben bei der Oldenburgischen Landschaft.
Ja, was war für dich so das Prägendste an deiner ersten Berufserfahrung, wenn ich das mal so formulieren darf?
Einfach über längere Zeit in einem Kollegium mitzuarbeiten und Verantwortung für Aufgaben zu übernehmen, die halt über das Praktikum hinausgehen, wo man ja immer noch irgendwie durch den Betreuer, Betreuerin kontrolliert wird. Hm. Und eigentlich wirklich so richtig im Beruf zu stehen. Das war so das Prägendste eigentlich, was man sich so immer wieder vor Augen gehalten hat. Und genau.
Hat das auch dann ein bisschen geprägt, wie du jetzt weitergehen möchtest? Vielleicht können wir vorab eben sagen, wie es weitergegangen ist, weil wir sprechen im April, sage ich nochmal kurz dazu. Also du bist gerade von uns weg.
Genau.
Und genau, wie geht's jetzt, wie geht's gerade für dich weiter?
Genau, also über das Projekt bin ich, oder anders, das Projekt hatte einen wissenschaftlichen Beirat und über Mitglieder dieses Beirats bin ich an ein neues Projekt rangekommen, wo ich jetzt gerade angestellt bin. Und zwar ist das beim SV Werder Bremen e.V., die Zeit des Nationalsozialismus nochmal aufzuarbeiten. Das ist ein Projekt, was jetzt bis Ende 2025 angelegt ist, wo dann eine Dissertation daraus entstehen soll. Und genau, da bin ich jetzt gerade beschäftigt.
Also arbeitest du als Historiker bei Werder Bremen?
Ja, ganz genau. Und eben halt über dieses Projekt, was ich vorher gemacht habe, hier die unpolitischen Orte, bin ich daran gekommen. Also das war ein riesiger Türöffner für mich persönlich auch, dieses Projekt.
Ja, und das ist auch so als, ich sag mal, Außenstehende total interessant. Ich habe ja nun auch Geschichte studiert und weiß, dass man eigentlich keinen Plan hat, wie komme ich eigentlich an den Job, was gibt es überhaupt für Jobs, was kann man machen. Ja. Bei Werder Bremen denkt man natürlich sofort an Fußball.
Ja, ganz genau.
Aber die Verbindung, die inhaltliche Verbindung, du hast dich vorher mit dem Nationalsozialismus in Sportstätten im Oldenburger Land beschäftigt. Der SV Werder Bremen hat eine Sportstätte.
Ja,
da ist es dann plötzlich ganz logisch, so erscheint es einem.
Ja, richtig.
Genau. Und ja, da arbeitest du jetzt als Historiker und forscht auch noch, versuchst dann mit deiner Dissertation eine Forschungslücke zu erkennen und diese dann aufzuarbeiten und zu publizieren. Das ist ja der Sinn einer Dissertation.
Richtig.
Und du bist jetzt gerade ganz am Anfang.
Genau, ich bin jetzt gerade am Anfang, es hat im Januar begonnen und bin jetzt mit der ersten Quellenrecherche fertig, habe auch die ersten Quellen schon gesichtet und ausgewertet und genau, das ist auf jeden Fall ein riesiger Quellenfundus, den alleine Werder mir zur Verfügung stellen kann und da bin ich auch sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit mit dem Verein so gut klappt.
Was sind das für Quellen? Haben die da irgendwie ein Bücherregal mit alten Zeitschriften rumstehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Archivarin hat die Corona-Zeit ganz gut genutzt und ganz viel digitalisiert in dieser Zeit. Und es sind vor allem die Vereinsnachrichten, also die Vereinszeitschrift, die seit 1911 rausgegeben wurde, aber auch Protokollbücher von Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen etc.
Ah, das ist viel.
Ja, das ist viel. Das ist wirklich viel. Allein die Vereinsnachrichten sind insgesamt 2800 Seiten. Die ich auswerte. Allein nur bis 1954.
Wow. Das ist aber eben auch was, wo man als Historiker nicht sofort drauf kommt, dass ja ein Verein auch immer ein kleines Archiv hat. Die sind ja auch, glaube ich, gesetzlich verpflichtet, eine gewisse Dokumentation vorzuhalten.
Genau. Aber die meisten Vereine, wenn sie nicht gerade so groß sind wie Werder, die haben einfach keine Kapazitäten, das richtig aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist eigentlich das größte Problem. Und die Lagerbedingungen sind eigentlich in allen Vereinsarchiven, die ich zumindest bisher gesehen habe, nicht so empfehlenswert, sage ich mal.
Trotzdem ist es ja wirklich eine Lücke, die für jeden angehenden Historiker interessant ist. Deswegen versuche ich das so ein bisschen hervorzustellen.
Auf jeden Fall. Und da ist in ganz, ganz vielen Vereinen noch ganz viel rauszuholen. Nicht nur in Sportvereinen, sondern auch in anderen Vereinen.
Heimatvereine sind ja so das Klassische, wo man dran denkt. Die haben meistens auch sowas wie einen Archivar oder jemand, der sich als Archivar zuständig fühlt und das übernimmt. Genau. Meistens männlich, muss man dazu sagen. Darum habe ich diesmal nicht gegendert.
Das stimmt, ja.
Andere Geschichte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sozusagen für Abschlüsse und für Kenntnisse notwendig sein müssen. Was würdest du sagen, sind so die sogenannten Soft Skills, die man braucht als Historiker in dem Bereich, in dem du jetzt bist oder warst? Also Projektarbeit, politische Forschung, sowas.
Man muss auf jeden Fall immer die Augen offen halten und auch selbst offen sein für Arbeiten, die man vielleicht nicht sofort für sich interessant gefunden hätte, die man aber dann eben trotzdem machen sollte, auch mit Gewissen, um halt eben möglichst einen guten Eindruck zu hinterlassen auch, weil das ganz wichtig ist für Leute, die halt mit denen man eben zusammenarbeitet und die einen dann eben eventuell weiterempfehlen, so wie es jetzt in meinem Fall war. Mhm. Also einfach die Augen offen halten, offen sein für ganz viel Neues und leider muss man auch sagen, man muss wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also das ist leider so der Glücksfaktor, der da auch mit reinspielt. Aber genau.
Gut, aber wenn man deinem Ratschlag folgt und die Augen offen hält, dann ist man vielleicht auch in der Lage, Chancen zu sehen, um sie zu ergreifen.
Genau, und auch nicht auf einer Schiene irgendwie bleiben, sondern auch mal links und rechts gucken, was interessiert mich noch. Also ich habe ja Museum und Ausstellung studiert, aber zumindest in den nächsten Jahren werde ich jetzt nicht unbedingt im Museum arbeiten. Deswegen immer offen sein und die Chancen, die sich ergeben können, dann auch wirklich mit beiden Händen ergreifen.
Gerade wenn man vom Plan abweicht wie du.
Ja, ganz genau.
Und was Jans anders macht.
Und was Jans anders macht, genau.
Das hast du eigentlich schon gesagt, ich frage es trotzdem nochmal, was magst du an deinem Beruf so sehr? Was ist das, was unterscheidet sich zum Beispiel vom Wirtschaftsjuristen? Was ist das, warum du sagst, ich bin gerne Historiker und ich will da weitermachen?
Ich finde, wenn man im historischen Bereich arbeitet, dann hat es immer auch ein bisschen was mit Detektivarbeit zu tun. Man hat Quellen vor sich und man geht da rein und man lernt irgendwie die Leute in diesen Quellen auch immer so ein bisschen kennen und finde ganz viele neue Dinge raus, die manchmal auch nur zwischen den Zeilen stehen. Und wenn man dann in die Sekundärliteratur guckt, dann kann man das Ganze wieder einordnen. Und das ist eigentlich so das, was mir am meisten Spaß macht, dass man jeden Tag wirklich aus den Quellen neue Dinge rauszieht, die super interessant sind, die vielleicht noch gar nicht bekannt waren und die man dann halt eben der Allgemeinheit bekannt machen kann. Denn das ist ja das, was Geschichte eigentlich machen soll. Dass man eben halt aus der Vergangenheit lernt, das zugänglich macht für Leute, die nicht im historischen Bereich arbeiten. Und dass auch diese Personen eben dann was daraus ziehen können für sich selbst. Und für die Gesellschaft natürlich auch.
Was für ein hoher Anspruch.
Ja, aber ich finde, dass wenn man das schafft, dann hat man wirklich auch einiges zur Gesellschaft beigetragen, denke ich.
Das ist dann auch das, was ich als Berufung bezeichnen würde. Man wird, man beruft, ist zu etwas berufen sozusagen, sieht sich zu etwas berufen. So. So, da sind wir wieder. Markus, wir haben jetzt sehr viel über so deinen beruflichen Werdegang gesprochen, über das, wo es hingeht, jetzt gerade aktuell und was so deine, ich sag mal, höhere Mission ist in der Welt. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, warum hier? Warum im Oldenburger Land? Beziehungsweise, welche Perspektive hast du auf das Oldenburger Land, der du ja ein Zugezogener bist, wenn ich das mal so sagen darf? Du kommst aus Nienburg, hatten wir vorhin schon besprochen, bist über Osnabrück mit dem Studium hier nach Oldenburg gekommen und hast jetzt bei der oldenburgischen Landschaft eben sehr viel über die Geschichte des Oldenburger Landes mitbekommen und dich damit beschäftigt. Wie fühlst du dich mit dem Oldenburger Land verbunden?
Genau, also damals, als ich überlegt habe, wo ich den Master anschließen kann, da war eine Option, neben Museum und Ausstellung eben halt in Osnabrück zu bleiben und Geschichte und Politik im Master weiterzumachen. Ich habe mich dann aber auch für Oldenburg entschieden, nicht nur wegen des Studiengangs, sondern auch, weil ich einfach ein riesengroßer Basketballfan bin und hier mit den EWE Baskets natürlich auch so meinen Verein sozusagen direkt vor der Haustür habe. Also in Osnabrück gibt es natürlich auch viel Basketball, aber das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich mich dann auch für Oldenburg entschieden habe. Also im Prinzip der Soft Skill zum Studium, der dann für Oldenburg gesprochen hat. Und genau.
Ja. Ah, interessant. Wobei du da ja an die Stadt Oldenburg gedacht hast, ne? Und wir befinden uns hier im Oldenburger Land, was du wahrscheinlich möglicherweise erst da richtig bemerkt hast, als du hier bei der Landschaft warst, die sich ja plötzlich nicht mit der Stadt beschäftigt, sondern mit dem Land.
Ganz genau.
Hast du einen anderen Bezug zum Oldenburger Land bekommen, dadurch, dass du bei der oldenburgischen Landschaft gearbeitet hast?
Ja, ich habe überhaupt erstmal erfahren, was eigentlich das Oldenburger Land ist. Das habe ich vorher nämlich auch gar nicht gewusst, dass das so ein riesengroßer, ehemals eigenständiger Staat eigentlich war. Das habe ich hier durch meine Arbeit bei der Landschaft erst erfahren und habe dann auch über das Projekt und politische Orte die verschiedenen Ecken des Oldenburger Landes kennengelernt. Und habe dann eigentlich festgestellt, wie bunt das Oldenburger Land ist. Also das Oldenburger Münsterland, finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes als der Norden des Oldenburger Landes um Wilhelmshaven rum. Aber jede Gegend hat ihre eigenen Reize und das finde ich am Oldenburger Land so schön. Man hat auf der einen Seite die Küste, aber man hat auf der anderen Seite schon, ja, ich weiß nicht, ob man schon von Bergen sprechen kann, aber mit den Dammerbergen ja immerhin schon etwas hügeligere Gegend Richtung Osnabrück. Und auch landschaftlich ist das Oldenburger Land dann wirklich.
Und eine Insel haben wir, muss ich mal eben
und einnehmen. Eine Insel, ganz genau.
Uns gehört Oldenburg.
Ja, genau.
Eine Insel gehört uns, also gehört zum Oldenburger Land.
Ja, genau, das kommt auch dazu.
Genau. Ja, genau. Angesichts von Szenarien wie dem Klimawandel möchte ich gerne nochmal oder noch möchte ich dich gerne fragen, wie denkst du, wird sich dein Beruf als Historiker im Oldenburger Land möglicherweise verändern? Und was kannst du dazu beitragen, dass die Veränderungen möglichst positiv gestaltet werden können?
Also man kann sich angucken, wie Klimaszenarien in der Vergangenheit natürlich abgelaufen sind. Klima ist ja etwas, was die Menschen schon immer betroffen hat. Und als Historiker könnte man das eben nochmal aufarbeiten und gucken, ob man vielleicht Handlungsweisen aus der Vergangenheit analysieren und bewerten kann und daraus lernen kann, was man heute eben deutlich verbessern kann. Natürlich haben wir auch viel bessere Technologie heutzutage als zum Beispiel im Mittelalter, aber das wäre so etwas. Und in der Arbeit merkt man das dadurch, dass viele Archive eben digitalisiert werden und gar nicht mehr in Papierform vorhanden sind, was auf der einen Seite die Arbeit natürlich erleichtert, aber auf der anderen Seite eben die langfristige Nachhaltigkeit von Archiven sich dadurch verändert, weil wenn man es auf kleine Dateiträger speichert, ist nicht gesagt, dass man diese auch in 10 Jahren dann noch auslesen kann zum Beispiel, während man einen Ordner immer wieder in die Hand nehmen kann.
Tatsächlich ist aus archivarischer Sicht Papier das beste Medium.
Ja, das muss man leider immer noch so sagen. Also es ist natürlich auch ärgerlich, das ärgert die Archive selbst auch, weil so ein kleiner Datenträger selbstverständlich sehr viel weniger Platz einnimmt als ein großer Aktenschrank. Aber für die langfristige Sicherung von Archiven braucht es, glaube ich, die Papierbestände schon noch auf jeden Fall.
Ich musste gerade spontan an den Deichbau denken, der ja gerade hier an der Küste eine Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende lange Tradition hat, wo auch Erfahrungen gemacht wurden. Wie muss ein Deich überhaupt beschaffen sein? Und was kann man noch mehr heute mit den modernen Möglichkeiten vielleicht noch mal etwas optimieren?
Ja, richtig, genau. Es gab ja auch sehr viele, auch sehr schwere Sturmfluten im Laufe der Geschichte, gerade hier an der Nordseeküste. Und die könnte man sich vielleicht auch noch mal angucken, etwas genauer.
Genau. Es gibt ja nun auch einen anderen technischen Fortschritt, die modernen Kommunikationsmittel, die in eine ganz andere Richtung die Welt, unsere Welt verändert haben. Die Welt ist plötzlich ganz nah, ganz klein, kommt einem vor, als kriegt man relativ schnell alles von allen Leuten mit. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, da so etwas wie eine oldenburgische Identität überhaupt zu bewahren?
Also regionale Identitäten werden, obwohl die Globalisierung sehr weit vorangeschritten ist, glaube ich, schon noch wichtig sein. Und das merkt man, finde ich, auch, wenn man mit den Menschen spricht. Die Menschen fühlen sich hier, da wo sie wohnen, an dem Ort fühlen sie sich am meisten verbunden. Und deswegen glaube ich, dass es so eine Identitäten auch weiterhin geben wird und auch brauchen wird.
Vielen Dank, Markus, für dieses Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst und uns von deinen ganz persönlichen Erfahrungen berichtet hast und auch daran hast teilhaben lassen, wie du hier angekommen bist und wie du hier weitermachen willst, also aus der Sicht des Oldenburger Landes ganz allgemein gesprochen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.